Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Sie sagt, wir erleben einen Kulturkampf um öffentliche Meinung und um Fake News und sind gerade dabei, die gemeinsame Wirklichkeit zu verlieren. In der Tat, die Printmedien stehen vor großen Herausforderungen. Die Auflagenzahlen sinken ständig und Online-News sind angesagt. Aber gerade in Zeiten von zunehmend KI-generierten Inhalten können Wiedererkennbarkeit und Glaubwürdigkeit das Vertrauen in eine Printmarke stärken. Was kann Gestaltung dazu beitragen? Willkommen im DDcast, dem Podcast des Deutschen Design Club. Franzis Ockermann ist eine vielfach ausgezeichnete Kreativdirektorin, die in dieser Funktion für große deutsche Medienunternehmen und die wichtigsten journalistischen Marken wie Spiegel, Stern und den Zeitverlag tätig war. Sie designte zahlreiche Bücher und entwickelte weitere Magazine, aber auch Digitalformate. Schon früh verstand sie sich als journalistisch denkende Gestalterin. Editorial Design ist für sie ein Handwerk im Dienste der Inhalte. Mit maximaler Offenheit für Impulse und Inspiration aus allen Bereichen der visuellen Kommunikation, von der Kunst bis zur experimentellen Typografie. Mit Franzis Ockermann spricht nun mein Kollege Georg Christoph Bertsch.
Ja, heute haben wir zu Gast aus Hamburg Franzis Ockermann, die eben in der das werden wir gleich besprechen, ungeheure Redesign-Projekte durchgeführt hat bei drei großen Magazinen, von denen wir auch gleich nochmal was hören werden. Hallo Franzis, wie geht's dir?
Ja, hallo Georg, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier im Podcast dabei sein zu dürfen. Mir geht's gut.
Mir geht's auch gut. Es ist so, dass wir hier mal wirklich ein bunten Werkbeispiel haben, auch ein gutes vergleichendes Werkbeispiel von mal fast dem Größten, was im Editorial Design gemacht wird, nämlich das Redesign von Zeitschriften. Und das Ganze noch dazu auf dem Hintergrund eben auch eines Zerfalls der Zeitschriftenlandschaft bei vielen anderen Medien. Von daher möchte ich da ganz gern sehr praktisch auch mal reingehen. Also wie wird das eigentlich gemacht und was sind da für Verhältnisse? Wie geht man da dran? Was ist dein kreativer Teil und so? Das würde mich interessieren, wenn du da mitmachst.
Aber selbstverständlich gerne. Ist das schon deine erste Frage?
Nein. Meine erste Frage ist, wie kommt eine Editorial Designerin in die Verlegenheit, solche sehr ja, durchaus konkurrierenden Blätter zu gestalten?
Ja, also es ist natürlich eine große Ehre, die großen deutschen wöchentlichen Nachrichtenmagazine gestaltet zu haben und da auch an einem Relaunch, Refresh-Prozess beteiligt gewesen zu sein. Und der Hintergrund ist natürlich, dass Magazine sich ständig ändern müssen, denn das Publikum verändert sich ja auch und die Ansprüche gerade auch an die gestalterische Qualität von Printmedien sind ja enorm gestiegen. Und ich denke, dass gerade so die nachrückende Generation hohe Ansprüche hat an die Optik, an die Fotografie, an die visuelle Aufbereitung. Alle sind ja inzwischen verwöhnt von Insta und gewöhnt, Zugänglichkeit und so ein riesiges digitales Angebot zu haben und wollen eine Benutzeroberfläche, eine Darstellung, die klar ist, die intuitiv ist, die gut aussieht und das eben auch in Print. Und ich denke, man kann Magazin, Leserinnen und Lesern, heute muss man ihnen State of the Art vorsetzen. Also es braucht ein anspruchsvolles visuelles Storytelling, das verschiedene Formen von Typografie, Infografik, von Fotografie zusammenspielen lässt. Und Herausforderungen beim Relaunch sind, wenn man denn diesen Veränderungsbedarf erkannt hat als Medienmarke, als Magazin, wobei ich mich meist sehr, also jetzt gerade was Stern und Spiegel angeht und auch den Fokus, das sind ja die drei großen Medienmarken, an denen ich gearbeitet habe, mich sehr viel mit Print und der Marke beschäftigt habe, aber das Digitale natürlich auch eine wichtige Rolle spielt. Also die Herausforderungen sind immer gewisserweise ähnlich gelagert. Also wie präsentiert man die Arbeit der Autorinnen und Autoren, der Rechercheure, der Fotografinnen und der Fotografen, Illustratoren, Infografikerinnen und so weiter, so dass sich die zentralen Inhalte auf den ersten Blick erschließen. So wie verführt man die Leserinnen und Leser dazu, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die für die Redaktion besonders wichtig sind, und wie stellt man komplexe Inhalte auf zugängliche Weise dar? Und das ist natürlich, das ist eine große Gemeinsamkeit bei dieser Herausforderung, egal um welche Medienmarke es sich handelt. Und gleichzeitig habe ich es als sehr hilfreich empfunden, mich jeweils mit dem Blick auf die Tradition, die Herkunft, die DNA der Marke zu beschäftigen. Also was hat die Marke stark gemacht? Wie war der gestalterische Ansatz in der Vergangenheit? Also da tief in die Archive zu steigen und aus dem Vorhandenen so die Stärken rauszuarbeiten und diese zu stärken und dann natürlich auch weiterzuentwickeln. Also das erste ist der Gang in die Archive, will ich damit sagen. Und ich hatte gerade beim Stern, wo ich das wo wir ein Entwicklungsteam waren, gab es eine Zusammenarbeit mit Luke Heyman von Pentagram. Und das war auch eines der wichtigsten Learnings aus dieser Zusammenarbeit, wie wichtig das eben ist, erstmal auf die Vergangenheit zu schauen und zu gucken, was ist so die visuelle Grammatik, aus der man kommt.
Das ist ja beschrieben worden durch ziemlich interessante Begriffe. Also wie verführt man die Menschen? Und auch in den Vornotizen, die du mir geschickt hast, wie kann man ein wertebasiertes Miteinander schaffen? Das sind also jetzt Begriffe, die man gar nicht verwenden würde im Zusammenhang mit dem Gestalten eines Magazins, sondern man würde eher denken, es hat diesen stark informativen Charakter, es hat einen durchaus brandorientierten Charakter in einer bestimmten Fotografie oder einer bestimmten Headline-Struktur. Aber du gehst ja da auf Aspekte ein, die mir jetzt im ersten Moment gar nicht einfallen würden zu dieser Art von Gestaltung.
Ja, also ich denke, dass ein Magazin ist ja mehr als Content. Magazine sind auf eine Art ein Kulturgut, eine Kunstform, ein Handwerk und eine kleine Welt. Und es geht auch darum, Gemeinschaften zu schaffen, um Meinungen und logischerweise natürlich um Kommunikation. Und wir erleben ja so einen Kulturkampf um öffentliche Meinung, um Fake News und sind dabei, so die gemeinsame Wirklichkeit zu verlieren. Von daher kommt irgendwie dem Journalismus und gerade auch dem Magazinjournalismus, der ja eine andere Taktung hat als der Online-Journalismus oder der Zeitungsjournalismus, eine wichtige Rolle zu, ähnlich wie den öffentlich-rechtlichen Medien, da einfach eine Öffentlichkeit zu schaffen und zu kuratieren, Inhalte zu kuratieren und Leserinnen und Leser zu informieren.
Du kannst ja wahrscheinlich relativ genau ablesen, wie das wahrgenommen wird oder ob, also ich meine, in empirischen Erhebungen oder eben auch in Absatzzahlen. Spielt das denn eben während des Prozesses schon eine Rolle, dass eben die sich daraus ergebenden ökonomischen oder soziologischen Daten sich verändern?
Also natürlich ist die Schwierigkeiten, also das spielt eine große Rolle, die Schwierigkeiten, in denen oder die Herausforderungen, vor denen gerade Printmedien stehen. Also das ist ja nicht zu leugnen, dass immer mehr am Bildschirm gelesen wird, dass die Auflagenzahlen schwinden und dass auch das Anzeigengeschäft extrem unter Druck ist. Und von daher ist es umso wichtiger, das Profil der Marke zu schärfen und dafür eine Wiedererkennbarkeit, aber auch für eine Glaubwürdigkeit zu sorgen. Gerade in Zeiten von KI-generierten Inhalten, von Fake News, ist das Vertrauen in eine Marke natürlich extrem wichtig. Und da spielt Gestaltung ja durchaus eine wesentliche Rolle auch. Wie werden Inhalte präsentiert, aber auch wie beispielsweise transparent macht man Recherche, wie transparent macht man Bildquellen und Quellen überhaupt.
Das Thema Bild ist auch das, was mir als nächstes jetzt mal hier unter den Nägeln brennt, weil die Frage ist natürlich, wie kann eine Bildproduktion auf dem Niveau von einem, sag ich mal, Stern in den 70er Jahren gewährleistet werden, auch auf dem Hintergrund dessen, dass du gesagt hast, die jungen Leute erwarten immer mehr, immer bessere Qualitäten. Also wie geht es überhaupt? Also, oder ist es ein nicht auflösbarer Widerspruch?
Also Das beste Mittel ist natürlich, Fotos, Fotografie, Fotostrecken, Reportagen, Porträts selbst in Auftrag zu geben und zu produzieren. Weil dann hat man die zum einen exklusives Material und zum anderen die Gewährleistung, dass das nicht manipuliert ist, dass es authentisch ist und dass da keine KI im Spiel war. Und ich glaube, dass es für die Glaubwürdigkeit von Journalismus extrem wichtig ist, da ganz klare Regeln zu haben, dass es keine Verwechselbarkeit geben darf zwischen KI-generierten oder illustrativen Inhalten und dem authentischen Bild oder auch dem authentischen Bewegtbild.
Das ist natürlich ein Punkt, der, wenn man jetzt überlegt, also was in Hochschulen momentan passiert, wird ja in vielen Hochschulen KI rauf und runter gefeiert, sozusagen als Mittel der Wahl zum kreativen Schaffen, was ich auch für außerordentlich problematisch halte, weil da im Grunde irgendwie nichts entsteht, außer also Selbstkopie. Wie wird denn hier ausgefiltert? Man kann ja teilweise KI-Bilder überhaupt nicht mehr unterscheiden von Bildern, die eben mit analogen Mitteln hergestellt wurden oder auch mit digitalen Mitteln auf analoger Basis.
Also die großen Verlage arbeiten mit zum einen, wenn sie das Material nicht selbst produzieren, mit großen Bildagenturen zusammen, die dann wiederum garantieren und garantieren müssen, weil davon leben sie und das ist ihr Geschäftsmodell, dass es sich um authentisches Material handelt. Was ich weniger kritisch sehe, ist, wenn man die KI illustrativ einsetzt. Also wenn es für den Betrachter ganz eindeutig sich erschließt, dass das eben kein fotorealistisches Motiv ist, wo irgendeine Verwechselbarkeit existiert, sondern ganz klar eine Illustration, die aufgrund der Darstellung als solche zu erkennen ist, sei es irgendwie der Zeichenstil oder sei es, dass es irgendwie eine Montage ist, die es so in Realität ja nicht gäbe.
Hm. Das ist mal die wichtigste Eigenschaft, außerdem das Centerfold, wenn man das so sagen kann, gerade in Magazinen, die eben ganz besonders opulent Landschaft oder Stadt oder wie auch immer darstellen. Die wichtigste Eigenschaft eines Magazins ist ja eben auch ein besonderes das Cover zu haben, das als solches erstens wiedererkennbar ist, das zweitens jede Woche eben auch verändert werden kann, das dennoch immer irgendwie in eine ähnliche Richtung geht und so. Also diese Widersprüche zwischen ähnlich und unähnlich, die sind ja wahrscheinlich das Komplizierteste überhaupt. Ich meine, Logo ist kein Problem.
Also gerade Cover, das ist natürlich irgendwie in jedem Verlag, in dem ich gearbeitet habe, in jeder Redaktion, immer ein vielstimmiger Chor, der darüber diskutiert. A, natürlich, was ist das, welches Thema heben wir auf den Titel, aber natürlich dann auch mit welchem Motiv. Und beim Focus beispielsweise sind wir in der glücklichen Situation, dass es ein Team aus zwei Kolleginnen und ein Kollege, eine Kollegin gibt, die sich jede Woche aufs Neue Gedanken dazu machen, wie man teilweise auch schwierige Themen, wo sich jetzt wenig, die visuell wenig dankbar sind, wie man die bestmöglich auf den Titel bringen kann. Und natürlich, das genauso wie du es sagst, ist es richtig, man möchte einerseits eine gewisse Wiedererkennbarkeit haben, die aber schon alleine durch die gestalterischen Mittel gewährleistet sind, ist also die Klassiker irgendwie Farbgebung, ein roter Rahmen, die Wiedererkennbarkeit des Logos. Und dann gibt es aber natürlich unterschiedliche Herangehensweisen und unterschiedliche Vorlieben auch innerhalb der jeweiligen Redaktion, Chefredaktion. Beim Fokus sind es häufiger sachlichere Darstellungen. Beim Stern klassischerweise, wobei das ja auch nicht eine Linie ist, war es häufig so, dass irgendwie der Mensch im Mittelpunkt steht, man irgendwie sehr viel mehr Porträts irgendwie auf dem Cover hat. Und ich glaube, es ist schwierig. Ich habe das ein oder andere Mal bei anderen Objekten versucht. Das geht eher bei Monatsmagazinen oder vierteljährlich erscheinenden Publikationen, dass man wirklich so einen einheitlichen Stil etabliert. Weil letztendlich ist es ja, entsteht das Thema auch, nicht nur, aber auch aus einer aktuellen Nachrichtenlage heraus. Und man muss dann flexibel damit umgehen. Und das kann mal eine Photoshop-Montage der wichtigsten Protagonisten einer Geschichte sein, von Putin bis Trump. Und das kann mal irgendwie ein Still sein oder eine Illustration. Und von daher geht es natürlich immer auf den jeweiligen Inhalt ein. Und wenn es zu gleichförmig ist, dann erkennt der Leser womöglich nicht, dass es sich schon um die neue Ausgabe handelt, die ihm da begegnet. Und zum anderen würde das einfach der Themenvielfalt auch nicht gerecht werden.
Du sprichst davon, dass Gestaltung auch Demokratisierung von Wissen so ermöglichen kann oder stärken kann. Also es ist ein Werkzeug, um eben dieses wertebasierte Miteinander zu fördern. Die Frage ist ja, was kann Journalismus tun, was kann Editorial Design tun, um diese Demokratisierung zu unterstützen oder sie zu befördern? Also was gibt es denn da überhaupt irgendwie sowas wie, ich tue dies und dann passiert das? Oder ist das eher so ein sehr langfristiger Prozess, der eher in der Redaktion hängt als im Design?
Also Medienmacher müssen sich, egal ob sie gestaltende Medienmacher sind oder schreibende Medienmacher, darüber im Klaren sein, dass sie eine große Verantwortung haben. Also sie sind ja Sender von Botschaften, und diese Medienmacher müssen sich und ihre Haltung ständig hinterfragen. Also ihren Umgang mit Wahrheit, mit Fakten, mit Meinung und auch Manipulation. Und und so ein Medium ist ja immer ein Teamprodukt. Das ist ja nicht eine einzige Person. Das heißt, man hat irgendwie viele Stimmen, viele Perspektiven und unterschiedliche Herangehensweise. Die Leute, die recherchieren, die schreiben, die filmen oder auch Audience Management machen. Also Leute, die filtern und die eine Ausbildung haben, eine Berufserfahrung haben. Und wenn man jetzt so in die USA schaut, da kursieren ja irrsinnig viele, viele Fake News. Und das Ziel der Fake News Verbreitung ist ja, in die echten Medien zu kommen. Und dann muss man sich als Medienmacher fragen, wie geht man damit um? Also wie reagiert man darauf? Was macht man zur Nachricht? Und ganz wichtiger Faktor natürlich, Fakten zu überprüfen, dass es eine Dokumentation gibt, die wirklich sich alle Zahlen, alle Quotes und so weiter, alle Quellen nochmal anschaut und gewährleistet, dass es halt tatsächlich authentische Quellen sind, mit denen man da umgeht.
Wow. Ich würde sagen, wir sind im Grunde schon am Ende unserer Sendung angekommen. Es gibt wirklich mehr zu sagen, aber ich würde einfach schlicht und ergreifend mich herzlich bedanken für die Druckbetankung und würde ganz gerne unsere Abschlussfrage stellen, die ja bekannt ist, nämlich was ist gut, und da vielleicht nochmal uns einen Moment aufhalten.
Also was ist gut? Wir stehen natürlich vor vielen Herausforderungen insgesamt als Gesellschaft durch soziale Verwerfung, den Klimawandel oder auch geopolitische Krisen. Und ich denke, Design sollte ganz selbstbewusst auch für einen Neubeginn plädieren, der sich nicht so als gedankenloses Weiter so versteht, sondern als radikaler Wandel hin zu einer humaneren, nachhaltigeren Welt. Also ich denke, dass gerade die Kunst des Magazinmachens, die Verbindung von Wort und Bild, das Storytelling, die Entwicklung visueller Codes, Propaganda, Ästhetik, all das sind Schlüsselkompetenzen mit Zukunft. Von daher meine Antwort auf die Frage: Gut ist also auf jeden Fall, dass die Begeisterung für und die Kreativität beim Visual Storytelling nie nachlassen wird, auch wenn sich die Medienformen verändern mögen.
Das ist ein sehr interessanter Punkt nochmal. Also dieses Thema der Veränderung der Medienformen. Also wenn du jetzt zurückblickst, da würde ich ganz gerne mal drauf eingehen, zurückblickst und sagst, also diese Medien, die also vermeintlich von außen dann doch recht ähnlich aussehen, wenn man sie vergleicht mit ihren Vorgängern vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder so. Was ist denn das grundlegend andere? Oder wie verändern die sich grundlegend? Oder was sind das wirklich Innovationen innerhalb dieser Medien oder der Medien und ihrem Kontext?
Also ich denke, dass Print inzwischen ein Kanal ist, und dass parallel aber natürlich das Thema digitale Storytelling, Paid Content, Social Media, Videoformate einfach so eine Marke breiter aufstellen und dass in all diesen, unter anderem auch in Podcasts, Medienmarken vertreten sein müssen. Von daher ist es irgendwie keine Frage von oder, also Print oder digital, sondern es ist einfach vielmehr ein Und. Weil es ist ja schon immer so gewesen, dass verschiedene Medienformen miteinander konkurriert haben, aber auch eben nebeneinander existiert haben. Und ich denke, jeder hat ihre eigene Erzählform und ihre eigene Existenzberechtigung. Und dann gilt es für die Medienmacher und auch für die Gestalterinnen und Gestalter, da im Blick zu behalten, wie kann man eine Medienmarke konsistent in all diesen Kanälen sichtbar machen und erzählen und wiedererkennbar machen.
Dann noch ein Punkt in Bezug auf die Kompetenzen derjenigen, die das machen. Ich meine, du bist ja jetzt wirklich eine herausragende Editorial Designerin. Ja, gesagt, am Beispiel dieser drei Magazine kann man das ja schon feststellen. Was muss man denn können, um Editorial Design wirklich machen zu können, um wirklich ein gutes Editorial Design machen zu können?
Also ich glaube, die aller wichtigste Eigenschaft ist Neugier. Also sich einfach für die Welt, für Themen, für Geschichten, für Menschen zu interessieren. Weil ich sehe, dass das Editorial Design verbindet ja ist so eine Schnittstelle zwischen redaktionellem, kreativem, visueller Identität. Und die Frage ist immer, wie kann man dann Menschen für Themen gewinnen, die wichtig sind? Wie kann man die einfach und verständlich oder auch in ihrer Komplexität visuell so gestalten, dass sie gerne angeguckt und gelesen zu werden? Also es ist der Wunsch nach Vermittlung, nach Kommunikation, nach Verständnis vermitteln und womöglich auch Orientierung bieten.
Ja, das ist ja ein guter Schlusssatz, Orientierung bieten. Okay, jetzt haben wir unsere Abschlussfrage schon gestellt und haben doch einen wunderbaren Schlusssatz gefunden. Also ich bedanke mich sehr herzlich, dass es geklappt hat jetzt. Wir haben ja schon einige Zeit geplant gehabt, dieses Gespräch zu machen und jetzt ist es bei uns im Kasten. Freue mich sehr. Danke.
Ja, vielen Dank, dass ich Teil dieser großartigen Reihe sein darf.
Ja, vielen Dank. Das machen wir für unsere Gäste und für die Hörer natürlich auch. Okay, tschüss.
Tschüss.
Das war Francis Uckermann im Gespräch mit Georg. Transparenz und Glaubwürdigkeit sind also wesentliche Themen, die eine hohe Qualität von Editorial Design ausmachen können, um sich von der Flut einer kaum differenzierbaren digitalen Nachrichtentürme abzuheben. In der kommenden Folge des DDKs treffen wir die Mailänder Designer von Forma Phantasma und verschaffen uns einen Einblick in ein höchst eigenartiges und eigenständiges Werk. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure DDcast-Redaktion.